Genau, ich wollte jetzt mal was, ein bisschen was Persönliches fragen zum Einstieg, vielleicht weniger zur queeren Repräsentation. Fühlen Sie sich selbst derzeitig in den Medien repräsentiert?
Es kommt ja darauf an, in Bezug auf welche Dimension von Vielfalt Sie das sehen. Also als ältere weiße Frau, finde ich, könnte ich in den Medien öfter vorkommen. Als weiße Person komme ich sehr häufig vor. Als Person aus dem Bildungsbürgertum komme ich in den bürgerlichen Medien sehr gut vor. Als Lesbe sehe ich mich da nicht allzu häufig vertreten, wobei ich interessant finde, dass mittlerweile eine Unterscheidung gemacht wird zwischen persönlicher Lebensführung und Repräsentation. Das finde ich gut. Als im Augenblick Person ohne Behinderung fühle ich mich auch ganz gut vertreten. Ich finde allerdings, dass viel zu wenig Menschen mit Behinderungen, mit sichtbaren Behinderungen auch im Fernsehen vorkommen. Das ist ja alles immer so ein bisschen weich gespült.
Sie haben ja sehr viel erreicht, würde ich behaupten. Sie haben viel publiziert und jetzt ja auch eine recht hohe Stellung erreicht an der Universität. Und dann wollen wir mal ein bisschen zu Ihrer Arbeit kommen in der Diversitätsforschung. Und meine erste Frage wäre dann, warum ist die Repräsentation von verschiedenen Personengruppen, vor allem von queeren Personen und Diversität in Medien so wichtig?
Ja, darüber kann man ja weitlich streiten. Und das eine ist, natürlich sind Vorbilder wichtig. Also was ich ja auch gerade gesagt habe, als kleines Mädchen, ich fand es toll, von anderen zu lesen oder auch zu sehen, von anderen kleinen Mädchen, die Sachen machten, die nicht so recht passten. Und das machte mir so deutlich, das geht. Und das ist ja immer das Gefühl, man ist ja nicht alleine oder eine Person ist nicht alleine. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gleichzeitig glaube ich, dass diese enge Kopplung zwischen sichtbaren, markierten Unterscheidungen an bestimmte SprecherInnenpositionen, das halte ich theoretisch für schwierig. Politisch ist das eine andere Sache. Aber erkenntnistheoretisch ist ja in der Tat die Frage, wenn man davon ausgeht, zum Beispiel, dass Frauen in der Regel diskriminiert werden, dann heißt das ja noch lange nicht, dass sie dieses Bewusstsein für sich und auch für andere Frauen haben. Und das heißt vor allen Dingen nicht, dass sie nicht andere Frauen diskriminieren. Also man kann von der sozialen Positionierung nicht auf die politische Positionierung, will ich mal sagen, schließen. Und das ist etwas, was der Marx ja übrigens schon sehr früh gesagt hat. Es gibt einen Unterschied zwischen der Klasse an sich und der Klasse für sich. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach zu unterscheiden.
Wie würden Sie dann die aktuelle Situation beurteilen? Sehen Sie da noch Probleme oder Chancen? Wie muss sich das vielleicht entwickeln in Bezug auf die Repräsentation, auf die Sichtbarkeit von Personen in den Medien?
Naja, eigentlich müsste es so sein, dass die SchauspielerInnen keine Angst haben sollten, anders zu sein als die anderen. Also es gibt ja viele SchauspielerInnen, bleiben wir mal bei queeren oder LGBTIQA-Plus-Personen, die nicht sagen, wie sie leben, weil sie Angst haben, dass sie nicht mehr besetzt werden. Und wenn sie sich die Rollen im Fernsehen angucken, also jetzt mal die im Spielfilmen und Serien und so, das sind ja in der Regel heterosexuelle Settings, die da gespielt werden. Und das Besondere sind dann queere Personen. Und das ist zum Beispiel, morgen Abend ist ja so ein, ist das ein Tatort oder jedenfalls ein Krimi auf dem ersten, da spielt ja eine queere Person, ist Kommissar. Und das ist, glaube ich, es gibt auch einen in Köln im Tatort, eine queere Person in diesem Kommissariat. Diese Rollen kommen langsam, aber das wird ja noch als etwas Besonderes dargestellt. Und es geht dann immer darum, werden die jetzt akzeptiert oder nicht akzeptiert? Anstatt zu fragen, wieso bilden sich eigentlich Leute ein, dass sie darüber reden könnten, ob was zu akzeptieren ist und was nicht. Ich würde ja auch nicht eine heterosexuell lebende Person fragen, seit wann sie das jetzt eigentlich geworden ist, ob das okay ist und in was genau das bedeutet. Wenn ich noch eine Sache sagen darf, natürlich. Ich weiß auch, dass viele Menschen, die sich als queer identifizieren, die haben große Angst, das auch nach außen zu sagen und auch zu adressieren. Und es macht ja einen Unterschied, ob alle Welt drumherum das weiß oder ob ich das ab und zu sage. Und ich finde zum Beispiel als Hochschullehrerin oder als Forscherin, finde ich das meinen Studierenden gegenüber eine Selbstverständlichkeit.
ich finde das wirklich toll, was sie machen. Also wenn ich heute ein Vorbild mir aussuchen müsste, ein Kindheitsheld, wären das vermutlich Frauen wie sie.
Ja, das freut mich und ehrt mich.
Und eben zu dieser Kindheitsheldfrage hat uns beschäftigt, welche Altersgruppen schadet das vielleicht besonders sehr? Welche brüchten als ehesten vielleicht dieses Vorbild? Oder vielleicht bei welchen hat es sich mehr durchgesetzt, dass man auch offen queere Eigenschaften, seine Queerheit ausleben kann?
Ich glaube, dass man einfach genauer hingucken muss. Oder ich sag mal andersrum. Ich habe letztens eine junge Mutter kennengelernt. Das war die Mutter eines Mädchens. Und diese junge Mutter wohnt in Schöneberg, also in Berlin-Schöneberg. Und die war ganz froh, dass sie einen Termin hat bei einer Kita, wo sie sich vorstellen darf. Mit ihrer kleinen Familie. Ob das Kind jetzt, also das Mädchen, in die Kita darf. Und das einzig Irritierende für sie war, das war so eine, es gibt ja eine Kita in Berlin, eine einzige, wo gesagt wird, 75% des Personals müssen queer sein. Nun kann man sich über Quoten und sowas unterhalten. Jedenfalls diese Mutter hatte auch ein Problem mit der Quote, weil sie Angst hatte um ihr Kind. Sie hatte nämlich Angst, dass das irgendwie vielleicht unter falschem Einfluss geraten könnte. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, aber das Kind ist doch den ganzen Tag einer heterosexuellen Familie ausgesetzt. Dann wird das doch wohl 4 Stunden werden doch wohl nicht den Kohl fett machen sozusagen. Das fand die Dame eine wahrscheinlich irre Vorstellung. Weil die überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, dass in dieser normalen Welt es ja als normal gilt, dass man heterosexuell ist und immer das Besondere das Queere ist. Und eigentlich müsste es doch so sein, dass Kinder schon zu Hause, schon im Kindergarten lernen, es gibt nicht nur unterschiedliche Religionen, es gibt nicht nur unterschiedliche Hautfarben, sondern es gibt auch unterschiedliche Weisen des Zusammenlebens. Und die können sich auch noch alle verändern. Also ich weiß gar nicht, was daran immer so wichtig ist für Eltern, dass die Kinder in Anführungsstrichen normal werden.
Ja, ich persönlich glaube auch, dieses Normale gibt es gar nicht.
Da gebe ich Ihnen völlig recht, aber dieses Normale wird natürlich über die Veränderung der anderen immer wieder erst hergestellt. Und das scheint irgendwie besonders wichtig.
Ja, heutzutage probiert man ja praktisch den Status quo aufrechtzuerhalten. Und das bringt uns dann eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, welche positiven Auswirkungen kann Repräsentation für die Menschen und für die Gesellschaft in der Zukunft noch haben?
Naja, das könnte auf der einen Seite, also mit Blick auf, wie soll ich das mal ausdrücken, also es gibt ja eigentlich doch bedenkliche Entwicklungen, was das Demokratieverständnis in weiten Teilen der Bevölkerung angeht. Und manchmal denke ich auch, dass unsere Demokratie in der Tat unter Druck steht, insbesondere wenn man sich so die Ergebnisse zum Beispiel der AfD anguckt. Das würde oder könnte das Zusammengehörigkeitsgefühl einfach stärken, und zwar ganz unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Das fände ich richtig gut. Und das andere, denke ich immer, gerade dass die AfD so einen Zulauf hat, spricht ja eigentlich dafür, dass vielleicht die neuen sozialen Bewegungen, die sich für eine Enddiskriminierung bestimmter Lebensweisen oder bestimmter Erfahrungshintergründe einsetzen, Erfolg haben. Also wissen Sie, ich denke immer, wo viel Widerstand ist, da ist offensichtlich auch viel Erfolg. Und das ist so ein bisschen so eine Umdrehung von dem, was der Foucault gesagt hat, es gibt keine Macht ohne Widerstand und andersrum. Das ist eine spannende Frage, aber ich glaube, die ist immer nur im Kontext zu beantworten.
Wie würden Sie die Situation im Moment sagen? Würden Sie sagen, wir schaffen es im Moment, dass wir wirklich mehr Diversität erreichen, dass wir mehr Repräsentation haben? Oder sehen Sie Sie hatten die AfD zum Beispiel schon angesprochen, den Widerstand, sehen Sie da noch Probleme, die es noch zu überwinden gilt? Was herrscht da so vor?
Naja, es geht ja immer auch um Macht, und es geht sicherlich auch immer um ökonomische Macht und Ressourcen. Ich glaube, dass es noch ein längerer Weg vor uns liegt. Aber was ich glaube ist, dass auch in der deutschen Gesellschaft, also in der Gesellschaft in Deutschland, sagen wir mal so, dass wir uns auf einen guten Weg gemacht haben. Und ich glaube übrigens auch, Das hat was damit zu tun, dass wir jetzt eine Mitte-Links-Regierung haben und nicht mehr eine Mitte-Rechts-Regierung. Weil ich meine, man muss sich das ja mal angucken. Da sind ja, werden ja relativ viele Gesetze auf den Weg gebracht, die dazu führen, dass viele Menschen nicht mehr in dieser Art und Weise, zumindest rechtlich, diskriminiert werden. Und das finde ich gut. Und offensichtlich finden das ja viele andere auch gut. Und das ist ja ein Erfolg. Und nochmal, also in der letzten Bundestagswahl, da wollte die AfD ja zurück zu Deutschland, aber normal war ja der Slogan. Und da habe ich so gedacht, oh wie interessant, was soll denn da normal sein? Und dass aber eine Partei damit Werbung machen kann, zurück zur Normalität, heißt ja auch, dass viele sich aufgemacht haben, was anderes zu leben. Und das ist doch toll.